Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, am vergangenen Sonntag haben die neuen Konfirmanden von Eutychus, einer Gestalt aus dem Neuen Testament, gehört, dass es in der Kirche schon mal lange Predigten geben kann. Möglicherweise wird sich das heute bewahrheiten. Doch wenn ihr jetzt denkt, dass das schon alles an negativen Folgen dessen ist, dass eure Eltern euch hier angemeldet haben, weit gefehlt. Denn der Predigttext für den heutigen Sonntag, der spricht von noch weit gravierenderen Folgen des Gemeindelebens. Und ich lese jetzt den Text, und ihr könnt ihn mitlesen, aus Apostelgeschichte 4, es sind die Verse 32 bis 37. Von der ersten Gemeinde in Jerusalem heißt es: Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Acker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen, und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Herr, wir bitten dich, segne du dieses Wort an uns, dass wir es verstehen und danach leben. Amen. Das also ist das Kleingedruckte des Lebens in der Gemeinde. Nach diesem Text gibt es also in der Gemeinde und unter Christen keinen Privatbesitz mehr. Alles wird untereinander geteilt. Es gibt keine Reichen und keine Armen mehr. Alle sind gleich. Dieser Gedanke ist zugleich faszinierend, aber auch erschreckend. Faszinierend ist, dass es der Jerusalemer Urgemeinde durch diese Gütergemeinschaft gelungen ist, das große soziale Gefälle in der Gemeinde aufzufangen. Vom Obdachlosen bis zum reichen Grundbesitzer waren alle Schichten in der Gemeinde vorhanden. Das war eine riesengroße Spanne, die immer wieder zu Spannungen geführt hatte. Diese Spannungen hatte die Urgemeinde mit der Einführung der Gütergemeinschaft aufgelöst oder zumindest beschränkt. Jetzt wurde alles miteinander geteilt. Dadurch gab es kein Oben und kein Unten mehr. Alle waren eins geworden durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist und das bleibt in meinen Augen tatsächlich faszinierend. Und gerade das ist aber auch gleichzeitig für uns erschreckend. Wenn die Gütergemeinschaft der Urgemeinde in Jerusalem für uns alle verbindlich ist, dann würde das doch bedeuten, dass wir uns von unserem Besitz trennen und ihn untereinander aufteilen müssen. Die neuen Konfis beispielsweise müssten dann ihr Taschengeld beim Presbyterium abgeben. Ja, die anderen lachen, ihr nicht. Oder die alten Konfis, die vom letzten Jahrgang, die haben, glaube ich, bei ihrer Konfirmation ganz schön viel Geld bekommen. Da würde das Gleiche gelten. Auch das müssten sie hier beim Presbyterium abgeben. Und bevor sie weiter lachen, jetzt sind wir alle dran, denn das gilt ja dann für uns alle auch. Wir alle müssten bereit sein, unseren gesamten Besitz zu Geld zu machen und der Gemeindeleitung zu übergeben. Und das Presbyterium würde dann jedem das zuteilen, was er oder sie zum Leben braucht. Und mit dem Rest würde dann die Gemeindearbeit finanziert. Und ich glaube, in der Hinsicht hätten wir dann keine Sorgen mehr. Faszinierend dieser Gedanke und erschreckend gleichzeitig. Doch bevor die neuen Katechumenen dann nach diesem Gottesdienst sofort auf ihre Eltern zustürmen und versuchen, diese Anmeldung hier bei uns in der Gemeinde wieder rückgängig zu machen, und bevor sie alle jetzt aus der Kirche austreten, weil ihnen das dann doch zu weit geht, hier die Entwarnung. Die Jerusalemer Urgemeinde war nämlich so weise, das von ihr gelebte Modell der Gütergemeinschaft nicht für alle Gemeinden und für alle Christen verpflichtend zu machen. Die Gütergemeinschaft war ihr Weg, nicht nur die religiöse, sondern auch die soziale Einheit des Glaubens zu leben. Keine einzige der anderen, der damals neu gegründeten Missionsgemeinden hat dieses Modell von Jerusalem so für sich übernommen. In der Kirchengeschichte waren es dann zumeist die Klöster, in denen dieser urchristliche Gedanke weiterlebte und auch umgesetzt wurde. Doch Gütergemeinschaft ist immer eine freiwillige Entscheidung gewesen, nie aber ein Modell, das für alle Christen verpflichtend ist. Die neuen Konfis dürfen also ohne Angst um ihr Taschengeld weiter zum Unterricht gehen und hier bei uns in der Gemeinde bleiben. Und die ehemaligen Konfis, die dürfen ihre Geschenke auch behalten und müssen sie nicht abgeben. Und wir alle haben im Blick auf unseren Besitz und unser Einkommen auch nichts zu befürchten. Es kann also alles so bleiben, wie es ist. Der Predigttext geht uns nichts an. Er ist nur eine nette Geschichte von früher. Doch stopp! Ganz so ist es nun auch nicht. Die Urgemeinde in Jerusalem würde nicht Urgemeinde heißen, wenn sie nicht das Urbild dessen wäre, was Gemeinde heißt und beinhaltet. Wie wir bestimmte Themen umsetzen, macht die Urgemeinde nicht verpflichtend, wohl aber, dass wir bestimmte Grunderkenntnisse und Einsichten des Glaubens umsetzen und leben. Die Urgemeinde in Jerusalem ist also mehr als nur eine idealisierte Darstellung der Anfänge der Kirche, dass man sagen kann, ja, damals am Anfang, da war alles gut und jetzt ist alles anders. Die Urgemeinde, sie ist und sie bleibt Urbild dessen, was jede Gemeinde auf ihre Weise umsetzen soll. Somit ist sie auch für uns hier in Holsterhausen bleibende Herausforderung. Ich möchte nun gerne drei Herausforderungen nennen, die ich im Leben der Urgemeinde erkenne. Die erste Herausforderung, die Einheit der Gemeinde. Es ist schon viele Jahre her, da haben meine Frau und ich eine Reise gemacht in einem Land, das überwiegend muslimisch ist. Wir waren damals mit dem Mietwagen unterwegs. Es war eine lange Reise. Wir sind viel gefahren und irgendwann gab dieser alte, klapprige Mietwagen dann seinen Geist auf, mitten irgendwo im Urwald, und musste dann ausgetauscht werden durch einen neuen, der war nicht mehr zu reparieren. Und wir mussten einen ganzen Tag darauf warten, bis das neue Auto gebracht wurde. Das Interessante war, dann bei den Übergabeformalitäten für den neuen Wagen hat mich der Überbringer gefragt, was sind Sie eigentlich von Beruf? Das musste er da irgendwo eintragen. Und dann habe ich meinen Beruf natürlich genannt. Und als er das hörte, dass ich Pfarrer bin, fragte er ganz erstaunt, seid ihr etwa Christen? Und nachdem wir das bejaht hatten, ging ein Strahlen über sein Gesicht. Denn er war auch Christ und freute sich, in uns so ganz unerwartet Glaubensgeschwister gefunden zu haben. Da ging es dann nicht mehr um die Frage, zu welcher Kirche gehören wir, welche Sprache sprechen wir, welchem Volk, welcher Nationalität gehören wir an. Was bei dieser Begegnung zählte, war allein der gemeinsame und verbindende Glaube an Jesus Christus. Das machte in dem Augenblick Fremde zu Glaubensgeschwistern. Auch hier in unserer Gemeinde sind wir nicht alle gleich. Wir sprechen zwar alle dieselbe Sprache, aber trotzdem sind wir alle ganz verschieden. Und auch in unserer Gemeinde gibt es verschiedene Arten, den Glauben zu leben. Es gibt verschiedene Frömmigkeitsstile. Wir beten vielleicht nicht alle auf die gleiche Art und Weise. Und auch bei der Musik haben wir so jeder seinen Geschmack. Wir singen nicht alle die gleichen Lieder im Gottesdienst gern. Und doch, bei aller Verschiedenheit, durch Christus gehören wir zusammen, wie Glieder einer großen Familie. Wenn es von der Urgemeinde heißt, dass alle ein Herz und eine Seele waren, dann bedeutet das gerade nicht, dass die Menschen damals, die Urchristen, alle in jedem Punkt die gleiche Überzeugung vertraten, dass sie in allem gleich waren, aber dann heißt das, dass sie bei aller Verschiedenheit in Jesus Christus ihre Einheit gesehen haben und durch ihn immer wieder neu zueinander gefunden haben. Er war die alles und alle miteinander verbindende Mitte der Gemeinde. Das gilt es auch für uns, immer wieder aufs Neue zu lernen und im Miteinander zu leben. Die zweite Herausforderung der Urgemeinde. Ich nenne sie die Vielschichtigkeit der Gemeinde. Die soziale Vielschichtigkeit. Was würde heute Morgen geschehen, wenn jetzt die Tür aufgehen würde und ein Obdachloser würde hereinkommen? Ob er wohl in unserer Mitte willkommen wäre? Ob wir in der Lage sind, Menschen aufzunehmen, die ganz anders sind als wir selber, die einen ganz anderen Hintergrund haben als wir, die sich grundsätzlich von uns unterscheiden? Die Jerusalemer Urgemeinde hat begriffen, Gemeinde ist bunt, ist bunt wie ein Regenbogen. Da gehören ganz unterschiedliche Gruppen von Menschen und Schichten dazu. Niemand ist ausgeschlossen. Jeder, der kommt, ist auch willkommen. In Wanne-Eickel gibt es eine Gemeinde, die das für mich auf überzeugende Art und Weise geschafft hat. Nun will ich natürlich jetzt nicht hier für eine andere Gemeinde Werbung machen und schränke ein, dass auch das keine ideale und perfekte Gemeinde ist. Aber eins hat diese Gemeinde gelernt und umgesetzt. Das ist, in der Unterschiedlichkeit zu bestehen und sie zu bewähren. Also, wenn Sie einmal eine Gemeinde kennenlernen wollen, in der Menschen aus mehr als 20 verschiedenen Nationen gemeinsam Gottesdienst feiern, dann müssen Sie mal zur Stadtmission in der Hauptstraße gehen. Da ist das Wirklichkeit geworden. Da sind viele verschiedene Nationalitäten, die eins geworden sind im Glauben an Jesus Christus. Die Gemeinde hat gelernt, ihre Verschiedenheit nicht als Defizit zu begreifen, sondern als Geschenk Gottes und als Bereicherung. Das können Sie sich gerne mal angucken und dann können Sie wieder hierher kommen und diese Offenheit leben. Und das Dritte, die dritte Herausforderung, die soziale Aufgabe. Die Jerusalemer Gemeinde hat gelernt, dass die soziale Not von Menschen auch zu ihren Aufgaben gehört. Mit dem Modell der Gütergemeinschaft hat sie deutlich gemacht, dass der Wert eines Menschen unabhängig ist von seinem Einkommen und seiner beruflichen Leistung. Jeder, der an Jesus glaubte, war wertgeschätzt und anerkannt. Sie hat das soziale Gefälle nicht einfach hingenommen, sondern auf ihre Art und Weise etwas dagegen getan. Wenn wir in jedem Gottesdienst eine Kollekte einsammeln, eine Kollekte, die nicht für uns bestimmt ist, sondern für andere, dann lebt dieser Gedanke auch bei uns heute weiter. Und auch vor unserer Tür gibt es Menschen, die in sozialen Nöten und Konflikten leben. Das soll uns nicht gleichgültig sein. Auch wir sind dazu berufen, diese Not als Aufgabe anzunehmen. So also ist die Urgemeinde mehr als ein Ideal von früher, als eine schöne Geschichte. Sie ist und sie bleibt Herausforderung, die Botschaft des Evangeliums, das sich an alle Menschen richtet, zu leben. Dazu schenke uns Gott die Kraft seines Heiligen Geistes. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.